Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. In den letzten Tagen waren wir ja eher ein bisschen positiv eingestellt. Doch diesmal reden wir um was, was mir richtig am Herzen liegt. Und zwar Hass. Denn ohne Hass kann das auch nichts Positives rauskommen. Und meine Hasspartner sind hier mal wieder dabei. Der Jochen Redinger.
Hi.
Und der Fritz.
Hallo. Und ich hasse es, dass ich es liebe, mit euch hier zu sein. Nein, ich hasse es überhaupt nicht. Ich liebe es nur.
Ja, okay. Was hast du dann?
Ich hasse es, wenn meine Gegner und Gegnerinnen einfach mal aus ihrem Friedhof ein gigantisches fucking Mass Reanimate machen und mich damit besiegen. Und das will ich nicht. Ich will nicht sterben. Ich will vor allem nicht von Zombies niedergeknüppelt werden. Das ist mein jochigster Charakterzug. Und deswegen reden wir heute über Graveyard Hate.
Fritz ist auch Rassist gegen Zombies, so.
Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Was hast du gesagt?
Fritz ist Rassist gegen Zombies.
Aber Zombies sind doch keine Rasse. Zombies sind einfach nur irgendwas, aber halt tot und wieder auferstanden.
Finde ich ziemlich livingist. So.
Ich habe auch nicht per se was gegen Zombies. Ich habe was dagegen, dass Leute in meinen Vorgarten kommen, da überall irgendwie hinsabbern und ihre Arme liegen lassen und mich von 40 auf 0 Lebenspunkten auch noch bringen. Und egal, ob das jetzt Zombies sind oder krosanische Waldbestien, die aus dem Friedhof wiederbelebt wurden, das mag ich alles nicht. Und das versuche ich zu verhindern. Bei Magic. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Vielleicht lasst ihr eure Gegner einfach die Friedhofskombos machen, aber ich glaube, das ist ja eigentlich auch nicht der Fall bei euch.
Nee.
Es gibt einen Grund, weswegen Grabschändung ein Delikt ist.
Das ist richtig, wobei in Magic und in Commander ist es ja durchaus manchmal einfach nötig. Also da muss man ja, um den Grabständer aufzuhalten, einfach schon mal proaktiv die Gräber entweder zu betonieren, ausbrennen oder halt komplett aus der Existenz phasen, je nachdem, was man wählt als Methode. Aber es geht halt manchmal einfach nicht anders.
Richtig. Und auch so gerne wir das auch hätten, jede Strategie endet, oder die meisten Strategien enden damit, dass die Gegner tot sind und wir wollen ja, dass so viele Leute wie möglich ihre Strategie durchsetzen können, was aber eben auch mal bedeutet, einen davon abzuhalten. Und das ist grundsätzlich der Friedhofsspieler.
Wie und warum wir genau jetzt auf das Thema kommen heute, und zwar, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, aber einfach der Grund, warum wir uns überlegt haben, dass wir eine Folge machen mal zu Graveyard Hate, ist, das wird einfach oft übersehen. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe ein paar Decks, die auf den Friedhof fokussiert sind und oft sind die besonders dann stark, weil die Leute halt den Friedhof nicht genug Antworten darauf spielen. Und das liegt zum einen daran, dass man sich halt, also ich glaube, viele Leute denken sich beim Deckbauen so ein bisschen, okay, ich habe jetzt hier meinen Boardwipe und damit bin ich ja gegen kreaturenbasierte Strategien ganz gut aufgestellt. Ich packe vielleicht noch 2, 3 zusätzliche Boardwipes und nochmal einen Haufen Spot-Removal rein. Aber Graveyard-Strategien interessiert das halt einfach nicht, ob man Boardwipes spielt oder Spot-Removal oder was auch immer, zumindest wenn es nicht Exile ist. Und es ist aber irgendwie super unsexy, eine Karte im Deck zu spielen, die nichts macht, außer den gegnerischen Friedhof wegzumachen. Da denkt man sich immer so, das brauche ich doch nicht. Vielleicht gerade als Einsteigerin oder Einsteiger denkt man sich das. Und lasst euch gesagt sein, ihr braucht das doch. Und deswegen reden wir heute darüber.
Und vor allem reden wir heute auch darüber, denn es ist so ein ganz komischer, ich sag mal, Schein um viele von diesen Graveyard-Hate-Karten, dass Leute gerne mal sagen, hey, man sollte keine Hate-Pieces spielen. Und das wäre ja nur ein Hate-Piece gegen eine spezielle Strategie. Aber erstmal denke ich, müssen wir klären, weswegen man überhaupt trotzdem Hate-Pieces in sein Deck packen soll, bevor wir überhaupt zu Graveyard-Hate kommen.
Ja, ist ja ganz einfach, weil man nicht von 3 verschiedenen Strategien wehrlos überrannt werden will. Vor allem, wenn man selber jetzt irgendwie im besten Fall einen Plan hat, sollte man wie jeder gute Feldherr natürlich mindestens irgendwo auf dem Schlachtfeld einen Experten haben, der sich vielleicht um fliegende Gegner kümmern kann oder jemand, der eben verhindert, dass Zombies aus den Gräbern auferstehen. Sonst wirst du nämlich einfach von egal welchem spezialisierten Gegner komplett in den Boden gerammt, weil du halt so ein bisschen naiv über das Feld gewandert bist und dir gedacht hast, ja, ein paar Schwerter und Pfeile werden schon reichen.
Ich meine, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn wir diese Folge rausbringen, ob wir schon unsere unfaire Decks-Folge rausgebracht haben werden. Aber da haben wir genau auch über das Ding geredet, Freddy, nicht wahr? Dass wir gesagt haben, es gibt bestimmte Strategien, die sind halt einfach stark. Und warum sind die so stark? Weil die maximieren entlang einer bestimmten Achse mega, mega krass. In dem Fall von Graveyard-Strategien, das ist wie so Pythagoras oder wer auch immer, irgend so ein Dude hat es mal gesagt, gib mir einen festen Punkt und einen Hebel und ich heb dir die Welt irgendwie hoch oder aus dem Gleichgewicht oder was auch immer. Und der Friedhof ist eben so ein Hebel. Der ist so ein Force-Multiplier in Magic. Du kannst sehr effizient viele Sachen in den Friedhof abwerfen und für relativ wenig Mana alle auf einmal aufs Board legen oder unglaubliche Loops machen und Second Recur. Und das ist einfach stark. Und oft ist eben so, du musst einfach dann diese Silver Bullets gegen sowas spielen, selbst wenn, weil sonst hast du halt das Gefühl, du bist einem unfairen Deck, stehst einem unfairen Deck gegenüber.
Für jemanden, der den Begriff Silver Bullet, Silberkugel nicht kennt, das bedeutet einfach nur eine Karte, die dediziert eine spezielle Strategie versucht zu verhindern.
Ja, es ist wie in jedem Fantasy-Szenario, du kannst einen Revolver haben mit 5 normalen Kugeln und einer Silver Bullet, weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Werwolf begegnen wirst, aber wenn du die nicht dabei hast und dem Werwolf begegnest, dann sieht es ganz düster aus für dich.
Ja, oder du machst dir einen guten Plan gegen eine globale Pandemie. Und dann bist du ein bisschen vorbereitet. Und wenn du halt so einen Plan eben nicht hast und die Pandemie dann kommt, dann hast du halt für 2 Jahre einen Lockdown. Also.
Man sollte halt einfach nie denken, das wird mir schon nicht passieren.
Genau.
Und vor allem sollte man sich auch denken, diese Silver Bullets werden nicht von Wizards of the Coast gedruckt ohne Grund. Die sind Teil des ganzen Spielökosystems und eben auch eine Art Checks and Balance. Wenn man sich zum Beispiel Legacy anschaut, das bekannte Dredge-Deck, das ist immer genauso gut, wie viel Graveyard-Hate gespielt wird. Wird wenig Graveyard-Hate gespielt, ist es eins der besten Decks. Spielen die Leute mehr Graveyard-Hate im Sideboard, fällt sofort wieder ab.
Hast du ja auch in Commander, zum Beispiel Marin of Clan Nel'Toth ist ein absoluter Schrecken, wenn der Tisch nichts gegen Friedhöfe machen kann und wird aber ziemlich schnell ziemlich kaputtgeschlagen, wenn der Tisch was gegen Friedhöfe machen kann und weiß, dass du im Grunde nur das tun musst, damit dieses Deck gar nichts mehr gegen dich ausrichten kann.
Aber wenn wir schon über Marin reden, dann gehen wir doch mal genau über zu, welche Friedhofsstrategien sind denn eigentlich so bekannt in Commander? Oder was sind erstmal so die offensichtlichsten? Und einer der offensichtlichsten würde ich eben sagen, das ist so alt wie Magic selbst, der Reanimator. Man spielt viele billige Karten, die Kreaturen oder Permanente aus dem Friedhof holen, wie zum Beispiel Reanimate, was nur ein Schwarz kostet und dir selbst so viel Schaden, wie die Converted Mana Cost ist, zufügt, wie die Kreatur, die du wiederbelebst. Aber wenn du halt Turn 2 oder so einen 8-Drop wiederbelebst für ein Mana, dann solltest du halt so viel Asymmetrie gebrochen haben, dass eigentlich man ab dem Zeitpunkt schon gewinnen kann. Oder wenn man Willis wieder reanimiert, der so viele Karten zieht, wie man Schaden nimmt, der kommt direkt rein und man zieht 8 Karten.
Ja, das ist richtig. Vor allem hatten wir es ja auch in unserer Tutor-Folge, dass es sehr leicht ist, sich entsprechend wichtige Kreaturen und oder Karten, also können ja beides sein, in den Friedhof reinzulegen. Das kostet ja auch nicht viel. Also der Reanimator, der hat eine sehr gute Art, sich vorzubereiten und dann hat er sehr gute Möglichkeiten, da aus dem Vollen zu schöpfen, aus einem Topf, den man halt normalerweise nicht so anrührt.
Einer der großen Dinge eben an Reanimator ist, dass es halt eine klare Deckstärke hat. Also es bekommt überwältigende Value und Resilienz, weil es immer wieder Dinge aus dem Friedhof nimmt. Und solange der Friedhof eben ungeschändet bleibt, unexhumiert, werden die Decks auch immer wieder kommen, egal was ist. Aber natürlich hat man dann auch die Deckschwäche, die man sich vielleicht wo man sich auch selbstbewusst sein muss, dass man eben diese Resets bekommt durch den Graveyard Exile und dass man immer Setup-Karten benötigt. Also das ist so eine Art Soft-Combo-Deck und das ist ja auch, was es in anderen Formaten grundsätzlich ist, dass es keine Hard-Ich-Gewinn-Sofort-Combo ist, aber grundsätzlich eigentlich ist das Game vorbei.
Wobei man auch sagen muss, dass ein Reanimator-Deck, auch wenn man das gerade als Einsteiger spielen möchte, hat man natürlich den unschätzbaren Vorteil, dass selbst wenn man jetzt noch nicht so erfahren ist darin, wie man diese Kombos startet und wie man seinen Sieg vorbereitet, dass natürlich alles, was dir nicht Sachen ins Exil schickt, für dich nicht weg ist und du kannst immer noch damit arbeiten und du hast halt nicht diese Endgültigkeit wie jetzt jemand, der nicht mit dem Friedhof werkelt. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Großzügigkeit gegenüber Fehlern oder eben Setbacks. Ja, die kann's geben, wie du gesagt hast, Freddy. Also wenn dein Friedhof weg ist, ist er weg. Aber wenn jetzt einfach nur zum Beispiel ein Boardwipe kommt, der alle deine Kreaturen zerstört, und selbst wenn du noch nichts bis dahin vorbereitet hättest, dann hätte der Gegner jetzt für dich die Vorbereitung übernommen. Zumindest zu einem Teil.
Ich meine, was ich da so ein bisschen sagen würde, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das als Soft-Combo bezeichnen würde, diese Decks, aber Reanimator macht eben was, was ja andere Decks auch machen, was generell in Commander immer gut ist, ist, dass du Sachen aufs Board cheatest. Also das kann dann eben sein, dass du das aus deinem Friedhof machst mit einem billigen Reanimate-Spell. Es kann sein, dass du es aus der Hand machst mit einem elvischen Pfeifer oder sowas in der Richtung oder eben direkt aus der Bibliothek oder mit einer Sneak Attack. Also ich sage jetzt nicht genau, was im Einzelnen die Karten alle machen, weil das nicht so relevant ist. Der Punkt ist, es gibt viele, viele Karten, wo du für wenig Geld Sachen ins Spiel bringen kannst. Und das ist halt immer gut. Es ist immer gut, wenn du für deinen 11-11 Nachtstallkoloss nur ein Mana oder zwei Mana zahlen musst und vielleicht ein bisschen Leben oder was auch immer. Aber der Punkt ist so ein bisschen, und ich glaube, so Reanimator als Deck-Element, also nicht als eigener Archetyp, aber als Element, haben halt sehr viele Decks. Also denkt mal an eure Decks, in allen habt ihr irgendeine Form von Graveyard Recursion drin, egal ob das jetzt auf die Hand ist oder zurück aufs Board. Und genau, einfach weil das so, Freddy zeigt gerade eine 3, weil das so weit verbreitet ist, das ist einfach ein weiterer Grund, Graveyard Hate zu spielen, weil du musst gar nicht am Tisch sitzen mit einem dedizierten Graveyard-Deck. Du wirst immer am Tisch sitzen mit mindestens einem anderen Deck, das irgendwann versucht, irgendwas Bescheuertes aus dem Friedhof zurückzuholen und das willst du einfach nicht.
Genau, oder man sitzt eben mit den nächsten Deck-Archetypen am Tisch, der liebe Storm-Archetyp. Viele Leute wissen gar nicht, dass Storm so ein dediziertes Friedhofsdeck ist, weil man, oder merken gar nicht, dass sie selbst eine Art Storm spielen, denn eine wichtige Sache an Storm ist, dass man oft Karten wieder aus dem Friedhof holt. Sei es jetzt, indem man eine Underworld Breach spielt, jede Karte in einen Friedhof bekommt. Escape 3, das heißt, man schickt 3 Karten ins Exil und darf dafür die Karte aus dem Friedhof casten, sodass man immer wieder die Dinge dann aus dem Friedhof holt für die große Runde. Dafür gibt es sehr viel Unterstützungen, sei es jetzt das Past in Flames, was quasi nochmal das Gleiche macht, oder Mystic's Mastery, was automatisch alles aus deinem Friedhof castet an Instant und Sorceries. Das ist so eine Art Spell-Reanimator-Liste, sag ich mal, so Hexerei und Instants. Und in den Archetyp kann man ein bisschen leichter reinfallen, denn die wird teilweise durch einzelne Karten enabled, wie eben den Underworld Breach, die Mystic's Mastery und sonstiges. Und deswegen wäre es oft mal wichtig, solche Karten im Vornherein auch schon mal den Friedhof ins Exil zu schicken, auch wenn es nur dafür da ist, dass sie wichtige Keypieces nicht nochmal spielen können, weil insbesondere diese Decks sehr häufig die gleichen Karten immer und immer wieder spielen
wollen.
Absolut,
absolut. Ich kann das total bestätigen. Die meisten Leute, wenn sie an Graveyard-Decks oder Reanimator oder was auch immer denken, denken an kreaturenbasierte Decks. Aber eins meiner Decks mit der krassesten Winrate, ich weiß, es hat oft gegen dich verloren, Freddy, ist mein Marthas-Deck. Und das ist genau auf diese Wincon ausgerichtet. Da spiele ich Zaubersprüche und mache ein Control-Play und sammle mir langsam und langsam meine Wincon-Zaubersprüche im Friedhof an. Niemand achtet darauf. Ich glaube mittlerweile mehr, weil ich zu oft im Podcast darüber geredet habe. Aber früher, es gab mal eine Phase, wo niemand drauf geachtet hat und gedacht hat so, oft wird am Tisch gefragt, Leute, wie viele Kreaturen hat jeder von euch im Friedhof? Und dann sage ich halt immer, 0, weil ich habe halt 0 Kreaturen im Friedhof. Aber ich habe meine 5 Spells und dann kommt die Mystic's Mastery und ihr seid halt vielleicht tot oder zumindest massiv kriegt ihr Schaden. Und das sollte man einfach auf dem Schirm haben, dass diese Decks einfach auch massiv den Friedhof benutzen.
Ich meine, selbst Boros ist inzwischen dank Strixhaven ein eifriger Nutzer des Friedhofs. Also waren sie vorher schon durch die Stärke von Weiß und viele Artefaktstrategien, aber jetzt mit Leuten wie zum Beispiel Quintorius und den anderen lustigen Lorehold-Leuten, da bist du halt selbst in Farben, wo du jetzt nicht sofort dran denken würdest, okay, ich check lieber mal diesen Friedhof, bist du trotzdem sehr schnell in dem Gebiet, wo du dann auf einmal auf die Nase bekommst, weil du nicht auf den Friedhof geachtet hast. Also das wird auch nur populärer, würde ich sagen, weil es halt einfach eine schöne zweite Bank ist, von der man Ressourcen ziehen kann.
Genau, und das ist auch spieldesigntechnisch relativ interessant für Wizards, das weiter zu pushen. Denn ein großer Nachteil, den viele Leute an Mill zum Beispiel haben, ist, ich kann mit meinen Karten nicht spielen. Und die Antwort ist halt dann, für Wizards Karten zu finden, die sagen, doch, auch wenn Mill deine Karten mild in den Friedhof legt, hier kannst du sie zurückbekommen, hier kannst du sie wiederbekommen. Und nirgends wird es mehr offensichtlich, wie in den dritten Friedhofsarchetypen, der oft nicht nach Friedhofsarchetyp riecht und wo jedes Deck ein bisschen drin ist. Deswegen habe ich auf die 3 gezeigt. Und das ist der Value Grind.
Ach, jetzt check ich's. Ich habe vorhin das aus Versehen zu sehr vorgegriffen. Ja, ich finde, da hast du recht. Also gut, dass du das auch, dass wir da jetzt nochmal kurz drauf kommen. Ein bisschen was dazu haben wir schon gesagt. Value Grind im Wesentlichen kann man sagen, ist jedes starke EDH-Deck ist ein Value Grind-Deck. Das heißt, jedes starke EDH-Deck hat Möglichkeiten, sich davon zu erholen, dass dir deine Optionen weggenommen werden. Also, dass deine Permanents zerstört werden, dass deine Karten abgeworfen werden, dass deine Zaubersprüche neutralisiert werden. Das passiert ja von morgens bis abends in jedem Commander-Game ständig. Und damit dann nicht aller Tage Abend ist, bauen viele Commander-Decks dann halt Möglichkeiten ein, sich die Sachen aus dem Friedhof zurückzuholen. Oder einfach, wenn man sie gecastet hat und sie weg sind, sie nochmal zu benutzen. Und das ist super weit verbreitet und super stark.
Da kommt es halt auch ein bisschen drauf an, wie weit man da jetzt reingeht, weil selbst ein Deck, das von sich selber sagen würde, oder wo der Erbauer sagen würde, ich habe jetzt eigentlich nicht so viel mit dem Friedhof zu tun, hat meistens ja mindestens eine Karte drin. Zum Beispiel, wenn man jetzt Voltron spielt und mit Equipment ausgerüstet ist, ist es immer gut, wenn man zum Beispiel die Buried Ruin drin hat als Land, weil man sich damit ein sehr wichtiges Artefakt eben, wenn man die opfert, wieder zurückholen kann. Dann hat man jetzt nicht so einen mega großen Friedhofswerkzeugkasten dabei, aber man hat halt genau für den einen Fall, kann man sich's einmal zurückholen. Es gibt natürlich dann auch, je nachdem, wie man das ausgestalten will, dann reicht einmal halt nicht oder zweimal oder dreimal, aber selbst wenn man jetzt sehr bescheiden ist, wird man zumindest für irgendwelche Schlüsselelemente im Deck ja eine Möglichkeit haben, dass man sie sich nicht einfach aus der Hand schlagen lässt und dann wertlos dasteht.
Ja, das ist eher für Value im Allgemeinen, muss man dazu sagen. Aber ein dediziertes Value-Grind-Deck, das versucht, was ganz anderes zu brechen. Und zwar, es ist halt einfach der Fall, dass in Magic manche Karten stärker als andere sind. Wir haben typische Cyclonic Rift, Itsuri's Predation. Was die Karten genau machen, ist jetzt halt eher erstmal sekundär, aber es gibt Karten in den 100 oder 100 Karten, die einfach besser sind als die anderen. Und ein Value-Grind-Deck verwendet Effekte, um ein oder zwei dieser Effekte immer und immer wieder casten zu können. Zum Beispiel, die spielen eine Eternal Witness, um eine Cyclonic Rift zu holen. Und dann spielen sie einen Ancient Green Warden, der die Eternal Witness holen kann, der die Ancient Green Warden holen kann, der die Cyclonic Rift holen kann. Also solche kleinen Mini-Loops aus 1 bis 2 oder 3 Karten aufbaut, die immer als Endresultat haben, dass diese stärkeren Karten erneut und erneut gecastet werden. Ja.
Oder sie spielen einfach einen Sun Titan, der dir bei jedem Angriff irgendeine Karte mit Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringt. Und dann musst du einfach nur Evolving Wilds oder irgendein billiges Fetchland spielen und der macht dir unfassbar viel Value. Und welches weiße Deck spielt keinen Sun Titan? Also weiß jetzt nicht, Jochen, wie das bei dir aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass in jedem deiner Decks ein Sun Titan drin ist. Und damit ist schon jedes deiner Decks eigentlich ein Graveyard-Deck.
Nicht in jedem, aber es ist auf jeden Fall natürlich nützlich. Vor allem, wenn man mal dran denkt, was das für Felder einem eröffnet. Weil selbst so eine Karte, die so ein bisschen langsam so rauswandert wie die Commander Sphere, die kostet dich nichts und du kannst immer eine Karte ziehen und sie wiederholen. Und eine Karte ziehen und sie wiederholen. Und eine Karte ziehen und sie wiederholen. Selbst wenn du es nur zweimal machst, ist das eigentlich schon ziemlich gut. Und gerade bei weißen Spielern ist halt das bisschen Reanimator, selbst wenn du jetzt, also ich meine, zum Beispiel Freddy ist ja jemand, der recht clever mit dem Friedhof arbeitet. Ich mache das jetzt nicht so viel, aber selbst wenn du nur den Sandheiten drin hast und dann bist du auf der Gegenseite und hast ein Mittel dagegen, dann hast du schon sehr viel erreicht. Auch wenn du jetzt nur einen einzigen seltsamen leuchtenden Riesen irgendwie ausgebotet hast.
Ich glaube, wir haben relativ gut jetzt dargelegt, was das Problem ist. Warum Friedhofstrategien und Elemente vom Friedhof in normalen anderen Strategien so unglaublich mächtig sind. Ich glaube, das ist klar geworden. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Was sind die Anti-Graveyard-Karten, die wir gerne spielen, die wir vielleicht gut finden? Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Also es gibt die Möglichkeit, den gesamten Friedhof zu entfernen. Es gibt Einzelkartenentfernungen, die getargetet sind. Oder es gibt sowas, wie sagt, das sagt, aus den Friedhöfen kann nichts zurückkommen. Dann können wir mal, glaube ich, ein bisschen zu dem kommen und ihr sagt mir, was ihr da gerne spielt.
Also, du hast gesagt, eine Karte entfernt eins oder alle oder kann eine Karte ziehen oder kann einfach alles. Und es ist die Soul Guide Lantern aus Terrors. Wer sie noch nicht holt, jetzt kostet sie noch gar nichts. Holt es euch. Dieses eines der besten Gravehate-Artefakte, die sie je gedruckt haben. Für ein Mana, wenn sie ihr Spielfeld betritt, sendet man eine Karte aus einem Friedhof ins Exil. Übrigens auch cool für Quintorius, weil man kann sich auch seine eigene Karte mit diesem Effekt ins Exil schicken, um einen Geist zu machen. Dann hat es eine aktivierte Fähigkeit von Tap, opfere Soul Guide Lantern, exile each opponent's graveyard. Wichtig, manche Graveyard Hate Pieces exilen sich selbst mit, die sich opfern und danach alle Friedhöfe ins Exil schicken, zum Beispiel die Tormod Script. Oder für 1 und Tap, sacrifice Soul Guide Lantern, draw a card. Also, falls es auch nicht wichtig wird oder dir Enters the Battlefield gereicht hat, kann ich das auch noch für eine Karte eintauschen. Oder um sie ins Friedhof zu bekommen für Sandheiten, um dann nochmal eine Karte zu ziehen, wie eben die Commander Sphere.
Es ist eine unglaublich gute Karte.
So flexibel.
Und Urzas Saga holt sie. Und ich muss an diesem Moment auch zu Kreuze kriechen, weil es ist wohl scheinbar so, dass ich in einer unserer letzten Folge gesagt habe, Urzas Saga wäre Crap oder sowas in der Richtung. Und Jochen hat mir zugepflichtet. Da wurden wir direkt geroastet auf unserem Discord-Server dafür. Urzas Saga ist allein deswegen schon gut, weil sie dir die Soul Guide Lantern aus dem Deck holen kann.
Wir haben aber, glaube ich, also ich habe inhaltlich habe ich nichts über Urzas Saga gesagt. Ich sage nur, dass das also diese Darstellung dieser Karte ist Urzas absolut nicht würdig. Deswegen mag ich sie nicht. Sonst ist sie natürlich als Tutor, wir haben sie ja nur kurz erwähnt, das ist ja keine schlechte Sache. Und kommt ständig zurück.
Ich denke, wir können ganz kurz am Beispiel von Soul Guide Lantern oder auch Bojuka Bog, was ein massiv weit verbreitetes Land ist, das macht ein schwarzes Mana und wenn es ins Spiel kommt, entfernst den gesamten Friedhof von einem Spieler deiner Wahl, können wir über diese Kategorie von Grave Hate reden. Das sind Karten, die entfernen den gesamten Friedhof, entweder von einer Person oder gleich von allen Leuten. Und ich glaube, das ist so eine der am weitesten verbreiteten Kategorien von Grave Hate.
Ja, da ist auch eine meiner Graveyard Hate Karten mit drin, nämlich die Scavenger Grounds. Das ist einfach ein Land, eine Wüste und kann entweder farbloses Mana erzeugen oder du kannst eben für 2 das tappen und eine Wüste opfern. Das kann relevant werden und alle Karten aus allen Friedhöfen exilieren. Das ist jetzt natürlich so meistens gut, so, wenn man
underplayed.
Das ist eine fantastische Karte und meistens, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nicht so viel Graveyard Hate reintun, kannst du immer nur die Scavenger Grounds reinlegen und sagen, okay, ich habe einmal im Spiel die Möglichkeit für insgesamt 3, weil du musst es ja auch tappen, dass ich alle Friedhöfe exiliere und damit jemanden, der jetzt gerade dabei ist, damit zu gewinnen, eben den Sieg verwehr. Oder was ich jetzt irgendwie öfter gemacht habe, weil ich ja auch echt oft zweifarbige Decks spiele, dann nehme ich mir meistens immer die von den 2 Farben, die Wüsten mit rein. Also zum Beispiel Desert of the True oder Desert of the Fervent. Die kommen sonst getappt ins Spiel. Man kann sie cyclen für immer eine Farbe und ein beliebiges, um eine Karte zu ziehen. Und es sind halt Deserts. Das heißt, du kannst es dann wiederholen. Und wenn du selber Reanimator-Sachen drin hast, kannst du dir die blöden Deserts, also wenn du sie vorher gecycelt hast, auch dann wiederholen.
Dann kannst du so ein richtig schöner Hypocrite sein und deinen Gegnern den Friedhof verwehren, indem du selber Die zurückholst. Wobei mit Scavenger Grounds das, glaube ich, schwierig wird, ne? Weil die Exile ja alle Friedhöfe, das heißt, du musst es quasi immer so machen, dass du, also weiß gar nicht, ob das genauso funktioniert mit dem.
Genau, die Exile dir auch die Desert weg, die du opfern musst, aber wenn du mehrere drin hast, hast du ja nicht das Problem.
Ja. Ich finde aber Scavenger Grounds allein schon gut, selbst wenn du nur, ich spiele in meinen allen Decks nur die, dann ist einfach eine Art von Bujuka-Bock, den du nutzen kannst als Mana-Land, wenn du einen Landdrop brauchst. Und dann für den Notfall ihn dir immer auflassen kannst, wenn irgendjemand auf einmal was total Absurdes machen möchte. Und diese Mars-Exile-Spells sind auch der häufigste Gravehate, den ich selber spiele, weil es gibt wenig Single-Target-Graveyard-Removal-Zeug, was sich meistens rechnet. Es gibt ein paar, können wir gleich noch drauf kommen, aber den gesamten Friedhof zu exilieren ist schon was du meistens machen musst, weil viele Decks, die richtig Probleme machen mit dem Graveyard, sind halt Decks, die die gesamte Bibliothek oder die Hälfte der Bibliothek in Friedhof dumpen und dann alles auf einmal reviven. Und da musst du halt gleich in der Lage sein, auf die gleiche Art und Weise zu skalieren, wie das andere Deck skaliert.
Noch was Wichtiges eben hier zu nennen, für Leute, die es vielleicht aufgefallen haben. Soulguide Lantern kann man immer noch für eine Karte eintauschen, für relativ billig. Bujuka Bock kommt zwar getappt ins Spiel, macht aber immer noch schwarzes Mana. Scavenger Grounds ist halt ein Land, das ungetappt kommt, aber eben nur farblos. Es hat gewisse Kosten, muss man sagen. Es ist kein Effekt, den man komplett umsonst bekommt. Aber die Kosten sind vergleichsweise niedrig für manch andere Effekte, die man hat. Und deswegen meinte ich auch, dass es so eine wichtige Balancing-Entscheidung ist. Denn man sollte vielleicht den kleinen Hit hier und da mal nehmen, aber das sind an sich alles keine Flops an Karten. Und insbesondere, wenn man es eben nicht kommen sieht, und jetzt komme ich mal zu einer meiner Lieblings-Gravehate-Karten, das ist die Crop Rotation. Jetzt fragen sich die Leute, Moment, Crop Rotation? Ja, das ist ein Grün für eine Instant. Man opfert ein Land weg und sucht sich ein Land aus dem Deck und bringt es ins Spiel. Man kann sich einen Bujuka-Bock damit suchen. Man kann sich den Scavenger Grounds damit suchen. Und es ist ja alles auf Instant Speed. Das heißt, man kann es sogar in Response machen, je nachdem, welchen Effekt man braucht. Weil eine der Stärken an Targeted, was mir noch zurückkommen ist, ist, dass man die oft Instant Speed machen kann.
Ja, richtig.
Um noch eine Karte rauszunehmen. Crop Rotation verbindet beides eben dafür, dass es eben diese zwei super starken Utility-Länder gibt. Und auch wenn es halt nicht als dedizierter Gravehate zu kategorisieren ist, ist das persönlich, muss ich sagen, mein Lieblingstutor, weil der wirklich diesen Toolbox-Aspekt als einer der Tutoren, die den größten Toolbox-Aspekt haben und den wirklich verinnerlichen.
Ich muss sagen, dass du gerade mir absolut die Augen öffnest, weil das ist eine verdammt coole Möglichkeit, das anzuwenden. Und wir hatten unsere kleine Debatte vor unserer Tutor-Folge letzte Woche, wo ich dann da gemeint habe, so, okay, wollen wir Crop Rotation wirklich erwähnen? Ist die jetzt so ein cooler Tutor? Aber das gerade war so das ultimative Argument für mich, warum die eben schon einfach ein sehr cooler sehr cooler Trick up your sleeve ist, um eben spontan sowas wie Bujuka Bock aufs Feld zu holen oder so. Ich habe eine zweite Karte, die ich noch kurz erwähnen möchte. Und zwar ist es eine Karte, die auch Flash hat. Und es ist der Stonecloaker. Das ist ein Gargoyle. Gargoyles sind ja eh immer cool. Der kostet 2 Mana und ein Weiß, hat 3/2 fliegend Flash. Wenn er ins Spiel kommt, musst du eine Kreatur, die du kontrollierst, auf deine Hand zurücknehmen. Und wenn er ins Spiel kommt, exilierst du eine Karte aus irgendeinem Friedhof. Und der ist eben, also ich spiele den schon seit vielen, vielen Jahren in einem meiner allerältesten Commander-Decks in Karametra. Karametra ist darauf aufgebaut, dass ich viele ETBs und viele Sachen habe, die triggern, wenn ich Kreaturenzauber caste. Und dann einiges, dass ich das halt cool finde, wenn Sachen sich selber bouncen oder was anderes von mir bouncen. Und diesen Stonecloaker kannst du nutzen, um dir was zu schützen vor einem Removal. Oder eben auch, wenn jemand sagt, ich spiele jetzt meinen Reanimator-Spell, targete Karte Y in meinem Friedhof oder mein Sun Titan triggert, in Response exilest du sie. Und im Gegensatz zu den meisten Single-Target-Sachen kannst du den immer wieder benutzen, indem du ihn einfach dann direkt selber zurück auf die Hand bounst. Und allein dadurch, dass du den dann hast und repeatable hast, ist es fast wie ein kompletter Grave-Exile für alle Effekte, die nicht Mass-Recursion sind, sondern Single-Target-Recursion.
und es hat den Counterspell-Effekt, weil die Leute haben ihn nach dem ersten Einsatz ja gesehen. Und die wissen, dass er auf deiner Hand ist. Und solange du das Mana offen hast, ist es wie diese verdächtigen zwei Blau oder ein Blau und je nachdem, was man halt benutzen möchte als Counterspell. Mhm. Da spielt man ja nicht leichtfertig rein. Also du gehst ja nicht mit irgendeinem gezielten Friedhofseffekt in einen Gegner rein, der den auf der Hand hat, den Stonecloaker Gargoyle. Weil da weißt du genau, das wird nicht funktionieren. Also machst du es erst gar nicht, musst halt irgendwie erst eine Möglichkeit finden, um diese eine Karte auf der Hand des Gegners rumzuarbeiten.
Oder sie zu baiten oder sowas.
Du musst aber auf jeden Fall damit arbeiten und das ist ja das, was du eigentlich...
Es zwingt dich, durch mehr Hoops zu springen und verlangsamt dich in deinem Gameplan. Und das ist immer was, was du bei deinen Gegnern gerne siehst, wenn sie in ihrem Gameplan verlangsamt werden.
Ich habe noch eine gute Karte, die ist eine ziemlich schöne Karte gegen Friedhöfe. In meiner Ansicht nach zumindest. Der Scavenging Ooze. Das ist eine sehr kleine, anfangs sehr kleine grüne Kreatur für grün und beliebig. Hat 2/2. Und wichtig ist aber, der hat für ein grün Exile Target Card from a Graveyard. Und wenn das auch noch eine Kreaturenkarte war, dann darfst du dem eine +1/+1 Marke geben und du kriegst ein Leben dazu. Du musst den nicht tappen, um das zu benutzen. Und wenn du in grün bist, wirst du eh genug Mana haben. Das heißt, du kannst auch dann auf Verdacht, auch wenn der dir removed wird, kannst du einfach mal als Reaktion die wichtigen Sachen wegschießen. Und selbst wenn jemand den überhaupt nicht angreift und nicht auf dem Schirm hat, nimmt er immer wieder wichtige Karten raus und wird halt nebenbei auch noch größer und gibt dir Leben. Also das ist so mit das gemeinste Biest, was überhaupt in deinem Friedhof rumäumeln kann, weil es nur schlimmer wird, je länger du das Leben lässt.
Und solange er liegt, hat er halt einen ähnlichen Effekt wie jetzt der Stonecloaker, dass du immer diesen, du kannst immer mit ihm eben dir das Mana offen halten und das drohen und die Leute müssen drumherum spielen.
Oder halt einfach, du machst dir eine große Kreatur, weil ich habe auch echt oft, also Scooze habe ich schon sehr oft erlebt, einfach nur, wieso hat diese Karte dir im Laufe des Spiels 13 Leben gemacht?
Ja. So eine Art. So. Ja. Der hat einen sehr wichtigen Effekt für unsere Folge jetzt, aber der hat halt auch noch zwei sehr, sehr gute Nebeneffekte. Der wird groß und das ist nicht irrelevant und der gibt dir einfach Leben. Und wie oft hat man es in Commander, dass man immer diese kleinen Chip-Damage-Beträge nimmt, wo man halt sagt, okay, ich lasse dir jetzt mal was durch, weil ich jetzt nicht, weißt du, so als politisches Mittel. Oder man nimmt immer von irgendeinem Effekt einen Schaden. Das kann man alles sich wieder zurückholen. Das ist eine super vielseitige Karte, die einem echt oft den Arsch retten kann.
Wichtig, politisches Mittel. Das ist auch ein ganz gutes Thema, das mir jetzt fast nicht eingefallen wäre. Graveyard Hate. Wenn man wirklich den Graveyard-Spieler an seiner Combo hindert, an seinen Dingen, dann ist man für eine Runde erstmal der Held am Tisch und wird wahrscheinlich in Ruhe gelassen. Weil das kann ein unglaublich starkes Mittel sein und teilweise genug Tempo auf eine Seite einfach nur als Goodwill, als Spieler mitbringen, dass das auch ein extrem guter Effekt sein kann. Also keine Karte sagt quasi, bekommt politischen Favor, aber der Effekt von vielen dieser Karten oder der psychologische Effekt von vielen dieser Karten ist dann eben dieser, hey cool, du hast im rechtzeitigen Moment mit Stonecloaker irgendwas Geiles geschossen, nice, und dann greife ich halt den an, der mich versucht hat zu töten und nicht den, der mich gerade gerettet hat vor den Tod.
Ja. Eine Kartenkategorie, die das ein bisschen weniger gut kann, politisch genutzt zu werden, weil oft ärgern sich alle so ein bisschen drüber, aber würde mich interessieren, was ihr von denen haltet. Das sind Karten, die gehen quasi auf den Friedhof und die sperren einfach die Krypta ab und schmeißen den Schlüssel weg. Und niemand kann mehr rein und niemand kann mehr raus. Also ich rede jetzt von Karten, die sowas wie Rest in Peace oder dieser grüne Ooze, der sagt, Karten können gar nicht mehr, werden geexiled, wenn sie sterben, Kreaturen. Oder aber Sachen, die sagen, Karten in Friedhöfen können nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten werden. Oder generell, Permanents can't enter the battlefield from graveyards oder libraries, was der Grafdigger's Cage, glaube ich, zum Beispiel sagt. Was haltet ihr von solchen Karten?
Ich finde die eigentlich immer ganz witzig, aber man muss sich da bewusst sein, wenn man die spielt, dass viele Spieler, und das ist jetzt auch, also erfahrene Spieler wissen natürlich dann direkt, wenn sie den sehen, was los ist, und wissen auch, dass fast gar kein Deck ohne irgendwelche Friedhofsinteraktionen auskommt. Das heißt, auf den ersten Blick sehen die sehr wie freundliche Karten aus. Wenn du jetzt zum Beispiel zu viert spielst und du hast da ein Marin-Deck, dann freust du dich über den Gravediggers Cage, aber du wirst an den Punkt kommen, wo du bemerkst, okay, der behindert mich jetzt gerade in einer sehr wichtigen Ebene des Spiels und er wird dich immer irgendwo behindern. Und gerade wenn du dann irgendwie so einen Aha-Effekt eigentlich haben willst und den Leuten irgendwas Cooles zeigen und halt eine mächtige Karte spielen, dann wirst du, auch wenn du ihn vergessen hast, wieder auf den Gravediggers Cage stoßen, der dir sagt, nein, es gilt auch für dich. Nicht nur die Bösen, du darfst auch nicht an den Friedhof ran. Und dann ist man meistens derjenige, der zumindest, wenn das bekannt ist, schon mal ein bisschen auf die Nase kriegt, nur weil man den spielt.
Ich finde diese Karten relativ wichtig, weil wir haben jetzt immer über Graveyard Hate und Graveyard Hate geredet. Aber in Scavenger Grounds würde ich in eben kein Graveyard-dedizierten Deck spielen wie ein Reanimator, weil er eben auch deinen Friedhof weganimiert. Und da finde ich diese Effekte besonders interessant. Vor allem, den ich gepostet habe, Ground Seal, was eins und ein grün ist für ein Enchantment. Wenn Ground Seal ins Spiel kommt, zieht man eine Karte und Karten in Friedhöfen können kein Ziel von Zauber oder Fähigkeiten werden. Das ist so gut selbst in Reanimator-Decks und man denkt erstmal, warte mal, ich möchte doch mein eigenes Zeug reanimieren. Ja, aber hier gehen wir mal wieder zu der Schwäche, die ich vorhin erwähnt habe. Friedhofsdecks müssen auffüllen und man kann die Tür so lange zusperren, bis man selbst sie braucht. Und dann opfert man eben das Ground Seal weg oder sowas. Und danach hat man halt sein ganzes Setup schon und kann selbst seine Graveyard-Sachen machen. Oder wenn jemand anders noch bösere Dinge macht als selbst, ja, dann lasse ich halt einfach weiter geschlossen.
Das Problem damit ist aber eben natürlich, dass das immer auch ein zweischneidiges Schwert ist, weil das, was du jetzt gerade als Stärke genannt hast, würde ich, oder das ist das, was in meinen Deckbauentscheidungen ich oft als Schwäche dieser Karten sehe und sie deswegen häufig auch nicht spiele. Jeder Gegner kann halt auch mit einem x-beliebigen Enchantment oder Artefakt-Removal dieses eine Piece einfach wegschießen und total abgehen und sich seine Combo auf der Hand langsam assemblen, seinen Friedhof irgendwie voll machen, so ein bisschen einen auf, oh nein, ich bin ja voll aus dem Game ausgeschattet und kann gar nichts machen, tun so. Und dann, boom, okay, jetzt zerstöre ich dein Ground Seal und zack und ich gehe ab. Also das kann dir auch, das kann auch nach hinten losgehen. Aber einer der besten Flavortexte in ganz Magic von Kamal sagt ja auch, ich weiß gar nicht, was die Leute immer für ein Problem mit einem zweischneidigen Schwert haben. Es ist ein Schwert mit zwei Schneiden. Also es kann durchaus auch sein, dass man sagt, ich spiele das trotzdem, weil der Vorteil ist eben ein Vorteil. Und ab und zu kann das nach hinten losgehen, aber das kann man vielleicht auch einfach das Risiko kann man einfach auch einfach eingehen.
Das ist zwar eine bekannte Phrase, dieses mit dem zweischneidigen Schwert, aber in echt ist es halt auch gar nicht so schlimm. Es macht halt das Rumtragen ein bisschen nerviger, aber dafür kann man halt dann trotzdem von beiden Händen angreifen, was eben, wenn man ambidextrous trainiert ist, halt auch wirklich ein Vorteil ist. Also das ist gar nicht so ein krasser Nachteil historisch.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein zweischneidiges Schwert ist immer besser als ein einschneidiges Schwert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, und lasst euch Schwerter machen, besteht auf zwei Schneiden. Es kann euch im Grunde nicht schaden.
Ja, außer, dass das halt nervigere Kosten sind.
Wir können mal vom Schwert zum Schild kommen jetzt gegen Ende des Podcasts. Wir haben jetzt so viel darüber geredet, wie man Friedhofstrategien so richtig schön die Suppe versalzen kann. Aber was macht man denn als jemand, der dann doch irgendwie gerne eine Friedhofstrategie spielen würde und feststellt, alle Leute in Deutschland haben sich den Commander Kompass angehört und haben angefangen, unfassbar viel Grave Hate in ihre Decks zu packen und ich krieg meinen Friedhof nicht mehr über 5 Karten in dem Game. Muss man sein Deck auflösen? Nein, muss man nicht, weil wir euch jetzt auch gleich ein paar Geheimtipps geben, wie ihr als Friedhofsdeck euch ein bisschen cool verteidigen könnt. Und Shoutout an dieser Stelle an meinen Cousin, von dem ich diese Ideen teilweise hatte.
Ich habe ja die einfachste, ich habe die auch schon öfter gespielt, die ist jetzt aber auch nicht unbedingt die pfiffigste, womit man jetzt Leute mega überraschen kann, weil man sieht, die liegen. Aber es gibt so schöne Dinge wie das Elixir of Immortality, das nur ein Mana kostet, Artefakt, und du kannst für 2 das tappen, du kriegst 5 Leben und dann mischst du das und deinen gesamten Friedhof wieder in die Bibliothek zurück. Und das gibt dir natürlich jetzt nicht die Sachen auf die Hand, also du hast sie dann nicht direkt wieder, aber wir sind auch nicht im Exil und es ist schwieriger, im Exil an Sachen ranzukommen, als wenn sie in deiner Bibliothek sind, im Zweifelsfall. Und das ist dadurch, dass du es immer auslösen kannst, wann du willst, ist es zwar ein sichtbarer Schild und zwar ein Knopf, von dem jeder weiß, dass du draufdrücken wirst, wenn es drauf ankommt, aber du kannst wenigstens draufdrücken.
Es gibt diese Grundregel in Magic, dass du in 95% der Fälle hast du Karten lieber in deiner Bibliothek als im Exil.
Also ich bin auch da großer Freund von The Elixir of Immortality und das war übrigens gar nicht mal der Modus, weswegen ich angefangen habe, die zu spielen in manchen Decks. Aber das ist definitiv ein Grund, wieso ich sie jetzt reinzuhole.
Es gibt eine weitere Reihe von Karten, die Leute oft, glaube ich, nicht mit Graveyard-Strategien assoziieren, die aber super, super gut sind in diesen Decks defensiv. Und zwar sind das diese ganzen Counterspells, die auch Triggered Abilities countern können. Ja, also sowas wie Void Slime, sowas wie Tail's End, was wir ja auch mal als Karte der Woche hatten. Zaubersprüche, die sagen, neutralisiere irgendwas oder neutralisiere eine Triggered oder Activated Ability. Weil wenn dann dein Gegner dich angrinst und den Bujuka-Bock legt, kannst du zurückgrinsen und sagen, ja, counter den ETB-Effekt vom Bujuka-Bock. Mein Friedhof ist immer noch da. Get your damn dirty hands out of my graveyard. Und das finde ich was total Spannendes als Backup oder als Resilience-Tool in Graveyard-Strategien zu spielen, die halt natürlich Zugriff auf die Farben haben in dem Fall.
Du hattest auch vorhin noch erwähnt, dass es auch durchaus Effekte gibt, die da man auch nicht, also das ist ja gezielt gegen eine gegnerische Aktion gerichtet, aber eher was, was man vielleicht nicht erwartet, sind so Karten, die man oft cuttet und ich weiß es auch deswegen auch nicht, ob man die oft in seinen Decks hat, aber sowas wie Gilded Light zum Beispiel, also Instants, die dir selber Shroud geben und den Effekt gibt es durchaus öfter. So Gilded Light ist jetzt nur, um es kurz zu nennen, das ist halt weiß und beliebig, du bekommst Shroud bis zum Ende des Zuges und du kannst es noch cyclen für 2. Also das ist natürlich eine sehr enge Karte, weil es wird jetzt nicht so oft vorkommen. Ich hatte jetzt auch noch nicht so viele Spiele, wo ich mir gedacht hätte, hätte ich jetzt lieber mal Gilded Light gehabt. Es ist aber in meinen Augen noch eine der besseren Karten, weil es halt auch Cycling noch dazu hat. Also du kannst dann auch sagen, okay, das wird jetzt nicht mehr passieren. Für was ich das brauche, dann ist es halt eine andere Karte. Wenigstens das.
Oder, naja, wie gesagt, Ground Seal und dann Wegsacrificen, das ist ein Risiko, aber ich würde es eigentlich trotzdem öfters mal probieren. Oder man versucht auch mal ein bisschen was an seinem Deckbau zu ändern, um vielleicht die Graveyard-Lines ein bisschen knapper zu halten. Oder vielleicht auch mal den ein oder anderen, naja, ich sage mal, Medium Reanimate zu spielen, weil Leute werden immer Panik haben, wenn da der Willis, wenn da der 8-Mana-Dämon liegt in einem Friedhof und dann, oh, das will ich wiederholen. Wenn da aber ein 5-Mana-Dämon liegt, den man wiederholt, dann so, das ist ja gar nicht so schlimm. Oder, noch ganz einfacher ist, man ändert auch mal vielleicht die Art von Reanimator, die man spielt. Ich liebe Animate Dead, das ist eins und ein Schwarz für eine Aura, die aus dem Friedhof eines Spielers was holt und es wird eben enchanted. Die Sache ist, ich muss ja gar nicht mit meinem Friedhof spielen, wenn ich mit deinem Friedhof spielen kann. Schade, dass du meinen ins Exil geschickt hast, aber der andere hat auch einen Willis liegen.
Das ist auch eine Sache. Und eine letzte Kategorie, die ich auf jeden Fall noch in der Anti-Graveyard-Hate-Technology-Kategorie erwähnen würde, sind das, Jochen, was du gerade gesagt hast, nur, also man kriegt Shroud, aber eben dauerhaft. Also da gibt es ja sehr, sehr viel. Ne? Da gibt es die weiße Leyline, die das macht. Da gibt es andere Sachen, auch in Artefaktform. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Für 4 Mana ein Artefakt, du hast Hexproof. Mit anderen Worten, alle Karten, die dir halt dauerhaft Hexproof geben, weil sowas wie Bujuka-Bock, sowas wie eben diese ganzen verschiedenen Sachen, die wir jetzt genannt hatten, Soulguide Lantern, die targeten immer Spieler. Und wenn du halt Hexproof hast, kann man dich mit diesem Grave Hate nicht mehr targeten. Und das wird Leute massiv frustrieren, die der Meinung sind, sie haben jetzt mit dem Bujuka-Bock auf der Hand dich sozusagen down, können dich downshutten.
Und es ist ein Effekt, den man oft vergisst. Und das darf man nicht vernachlässigen, dass man das mit in seine Strategie mit einbezieht. Dinge, die da einfach unschuldig liegen erstmal, weil das jemand Hexproof hat. Natürlich wirst du es zur Kenntnis nehmen, wenn die Karte gespielt wird und du nimmst es dann wieder zur Kenntnis, wenn es dich in den Hintern beißt. Aber die meiste Zeit im Spiel wirst du einfach die Karte so behandeln, als wäre die gar nicht da, weil so oft targetest du ja keine anderen Spieler. Das heißt, die trifft dich wirklich nur, wenn es drauf ankommt. Und dann hast du sie in vielen Fällen schon vergessen. Das ist so ein bisschen das Gemeine dran, weil du kümmerst dich ja nicht wirklich jede Zugrunde drum. Ah, okay, jetzt ist er halt immer noch Hexproof, weil du wirst ihn nicht in jeder Runde anvisieren müssen. Und wenn es dann soweit ist, tja, ist halt blöd.
Ja, aber du wirst wahrscheinlich trotzdem die Spieler mal anvisieren müssen. Und Fritz hat es vorweggenommen und ich werde es trotzdem als Card of the Week nehmen, weil diese Karte geht sonst unter, weil sie eben auch im Spiel oft untergeht. Einer der Momente in Magic, wo ich einen am meisten angepisst gesehen habe, ist jemand, der ein Discard-Deck gespielt hat. Der andere hat mit einer weißen Leyline gestartet. Ich habe die weiße Leyline geklaut und eben, es wurde weggenommen, es ist nämlich die weiße Leyline of Sanctity. 2 und 2 weiß, Enchantment, wenn Leyline Sanctity in deiner Starthand ist, darf man das Spiel mit ihr auf dem Spielfeld beginnen und du kannst nicht das Ziel von Zauber oder Effekten deines Gegners werden. Also Hexproof den Spieler. Wie oft man eigentlich Spieler anzielen möchte für irgendwelche Effekte und das dann einfach nicht möglich ist. Es ist immer wieder überraschend, wie stark diese Karte ist. Nicht nur, um seinen eigenen Friedhof zu beschützen, was natürlich auch ein echt super Nutzen ist, aber jede dieser kleinen Effekte, oh, ich mach mal da einen Schaden. Nee, tust du nicht. Du machst auch mal da nicht 2 Schaden. Du machst auch mal da nicht 3 Schaden. Warte mal, wieso kann ich dich nicht töten? Weil es lauter kleine Effekte sind, die in ein großes verwandelt werden. Und alles, was mich nicht trifft, trifft andere.
Ich mag diese Karten ja eigentlich schon. Ich habe oft eben das Gefühl, dass sie dann doch ein bisschen zu klein sind von dem, was sie tatsächlich machen, oder zu corner-casig. Ich glaube aber, dass ich sie auch unterschätze. Und gerade im Kontext eben von dem Reanimator-Deck, wo du weißt, dass der Downfall von einem Targeted Spell auf dich eben massiv viel größer ist, als es in dem Normalfall der Fall ist, lohnen die sich schon, weil der zusätzliche Effekt ist das Ganze, was du eben gerade nochmal gesagt hast.
Ich würde auch sagen, also die sind halt, wenn du jetzt ein Deck hast, das jetzt eher so generalistisch unterwegs ist, da wirst du sie wahrscheinlich nicht brauchen, da wirst du dann so gehen, wie Fritz gesagt hat, dann machst du eine Kosten-Nutzen-Abwägung und sagst halt, okay, also so oft passiert mir das nicht und wenn es dann passiert, ist nicht so schlimm, aber je mehr dein Deck halt in eine bestimmte Richtung geht und je mehr der Fokus wo liegt, wo du halt nicht gestört werden willst, desto wichtiger wird es dann. Und dann ist es auch tatsächlich einfach eine schöne Karte. Die kostet nicht viel, das auszuspielen, oder ist ganz umsonst. Also, was kann man denn da verlieren? Ich glaube nicht, dass das ein verschwendeter Slot jetzt in einem Deck ist, also in vielen Decks. Muss ja. Sie auch nicht in jedes bauen, aber es ist, wenn man zu dem Schluss gekommen ist, dass sie einem auch nur ein bisschen was bringt, ist es, glaube ich, kein verschenkter Slot.
Ich denke, die viele dieser Leylines werden unterschätzt. Auch ja, ich habe auch mal, glaube ich, mal die rote Leyline als Card of the Week gehabt. Und wir haben Tales End auch mal als Card of the Week gehabt. Und wenn ihr wissen wollt, welche anderen Card of the Weeks wir hatten, dann solltet ihr uns vielleicht mal auf Instagram folgen, wo unser Sascha immer schön die Card of the Weeks postet, neue Posts dazu macht und vor allem uns aushilft, Posts zu machen. Und ihr könnt uns auch auf anderen Social-Media-Plattformen finden, zum Beispiel.
Zum Beispiel auf Twitter, wo wir mittlerweile ja kräftig zu dritt twittern, schon seit einer ganzen Weile. @edh_kompass. Außerdem könnt ihr uns auch nochmal gleich privat folgen, dem Jochen @gütigergott mit UE, dem Freddy @merlotta, mich als @fritz_espenlaub findet ihr dort. Und wir haben mittlerweile auch schon wieder coole neue Aktionen an unserem Discord-Server, wo ihr natürlich auch immer hinkommen solltet. Und ich habe so ein bisschen mittlerweile das Gefühl, da draußen sind Leute, die hören sich brav jede Woche unseren Podcast an und hören sich immer unseren Call to Action an und schalten entweder aus oder denken so, ja, ist ja alles nett und machen nichts dann davon. Wenn das ihr seid und ihr Lust habt, uns tatsächlich mal zu supporten, dann tut das, indem ihr uns einfach mal eine Bewertung schreibt oder indem ihr uns mal antweetet, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr euch dafür einen Twitter-Account macht, einfach wenn ihr da draußen rumsitzt und euch denkt, hey, das ist ein cooler Podcast, ich höre mir den gerne jede Woche an und ich würde das gerne mal zum Ausdruck bringen. Wir freuen uns total, von euch zu hören, egal auf welcher Plattform. Und wir freuen uns auch immer über Feedback zu den Folgen und über Anregungen, am besten über den Discord-Server, aber auch einfach per E-Mail, wenn ihr keinen Bock auf Discord habt. Oder per Facebook oder was auch immer. Ihr findet uns schon. Und wir freuen uns da auf jeden Fall drauf.
Und wir exilieren euch auch nicht die Friedhöfe weg, wenn es mal ein bisschen nicht mit unserer Meinung übereinstimmt. Versprochen.
Es sei denn, es sind ganz juicy Friedhöfe, die man exilieren muss.
Ja, wenn natürlich das Schicksal unsere Hand zwingt, dann exilieren wir jeden Friedhof sofort weg. Aber sonst nicht.
Zum Beispiel so eine Meinung wie Opposition Agent ist gar nicht so schlimm. Ich meine, was für ein Schrott.
Ich bin immer noch bei dieser Meinung.
Ich aber weiß.
Ich würde sagen, für heute verabschieden wir uns von den Leuten, oder?
Ja, gut.
Bis nächste Woche.
Servus.
Gut. Ist gut.